Ja, steigen wir in das Thema Anbetung. Und da zuerst gerade die Frage: Was ist der letzte und tiefste Sinn von unserem Leben und vom Sein überhaupt? Oh, ist das eine schwierige philosophische Frage am Sonntagmorgen? He? Vielleicht für die einen noch vor dem Morgen, wo du spät umgestellt hast. Was ist der letzte und tiefste Sinn von unserem Leben und vom Sein? Macht euch doch selber Gedanken, oder die gerne mit jemandem reden, nebendran, tut euch geschwind unterhalten darüber, was ist der letzte und tiefste Sinn von der Schöpfung und vom Sein unter zwei Aspekten. A, wenn es keinen Gott gibt. Und B, wenn es Gott gibt. Was ist der letzte und tiefste Sinn vom Sein? Dürft ihr euch mal ein bisschen Gedanken machen oder austauschen. Spannend finde ich an dieser Frage, wenn man die beantworten will, wenn es keinen Gott gibt, dann muss ich sagen, von meiner Seele gibt es eigentlich gar keine Antwort. Und das ist für mich bereits schon ein Beweis, für mich, also ein gedanklicher, mindestens ein philosophischer Beweis, dass es Gott gibt, weil das wäre ein unglaublicher Evolutionsfehler, dass sich ein Geschöpf so elementar nach Sinn sehnt und nach Sinn fragt, wenn es gar keinen gibt. Das ist ein richtiger Beschiss, oder eigentlich? Gut, wir gehen ja jetzt, wir sind ja heute Morgen im Gottesdienst und fragen wir uns eher das andere, das ist ja uns nicht relevant jetzt. Aber was ist der letzte Sinn vom Leben und vom Sein, wenn es Gott gibt? Ich würde meinen, es ist Leben zur Ehre von Gott. Wenn ich die Bibel so probiere zu überschauen und zu schauen, was ist der letzte Sinn vom Sein, der letzte Sinn von der ganzen Schöpfung, ist es der von Gott. Und da sind wir eigentlich schon mitten in der Anbetung. Anbetung bedeutet für mich, es ist zur Ehre von Gott. Wenn wir uns fragen, was hat das für einen Sinn, dass Gott Millionen, Milliarden von Sternen geschaffen hat, wo nie ein Mensch je wird sehen. Warum? Zu seiner Ehre. Warum hat Gott tausende Arten von Fisch geschaffen, die im tiefsten Meer, in der Dunkelheit leben, wo nie ein Mensch wird sehen? Warum? Es ist zu seiner Ehre. Psalmen erzählen davon, die Schöpfung erzählt der von Gott. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, warum hat Gott den Mensch geschaffen? Warum hat er später ein Volk auserwählt? Was hat das Volk sollen? Es hat sollen zeigen, wie kann man leben zur Ehre von Gott? Warum hat Gott Jesus geschickt? Warum will Gott den Menschen erlösen? Warum will er den Menschen ewiges Leben schenken? Es soll sein zur Verherrlichung von seinem Namen, zu seiner Ehre. Ich weiss nicht, ob ihr die Offenbarung gerne lest. Ich finde es manchmal ein schwieriges Buch. Und vor allem in der Zeit, wenn man vielleicht gerade kleine Kinder hat und gerne so Zukunftswünsche und Zukunftshoffnungen hat, ist das die Offenbarung so ein Hoffnungskiller. Sage ich jetzt einmal so. Verschiedene Sachen. Aber ich glaube, dann lesen wir sie ein Stück weit auch ein bisschen falsch. Oder natürlich hat es ganz viele schwierige Sachen da drin. Aber eigentlich ist das Buch ein grosser Trost und das sollte eine Offenbarung sein, nicht eine Enthüllung, eine Verhüllung in dem Sinne. Und für mich ist die Offenbarung in der Offenbarung die, ganz gleich, wie brutal das Menschen sind, ganz gleich, was Menschen alles im Sinn haben, am Schluss steht was? Der von Gott. Menschen werden Gott anbeten. Freiwillig oder unfreiwillig. Darum ist Anbetung auch mehr Sein als Machen. Und das ist ein Grundproblem bei dem Thema. Wir Menschen wollen wissen, wie mache ich es richtig? Wir fragen nach dem, wie mache ich es? Wie macht man es? Das war übrigens ein super Text in der Einführung. Danke vielmals vom Neumann. Das ist explizit genau gesehen, wir, wenn es um Anbetung geht, wo die erste Frage ist von den Menschen, wie mache ich es richtig? Und er denkt, er macht es richtig, wenn er da quasi die heilige Erde da mitnimmt und dann auf seinem sonst unheiligen Boden da die heilige Erde ausschüttet und dort den Ort hat, wo er Gott dann kann anbeten. Und gleich müssen wir uns fragen, hat er nicht genau alles falsch gemacht, was die Anbetung betrifft? Ist es nicht so, in den letzten 20 Jahren haben wir sehr viel in der Gemeinde diskutiert über Anbetung. Aber eigentlich haben wir meistens darüber geredet, wie mache ich es richtig? Oder wie macht man es heute? Also als Beispiel ist mit den Armen, oder? Was ist die richtige anbetende Haltung der Armen? Ist es die Jodlerstellung, die schweizerische Jodlerstellung? Ist es so ein bisschen brav 15 Grad? Sind es 30 Grad oder 90 Grad? Oder 180 Grad? Was ist die richtige Form der Anbetung? Und vielleicht sind wir genau darum am Zentrum vorbeigegangen. Man hat uns gefragt, kann ein Schlagzeug Gott anbeten, ja oder nein? Brauchen wir Bücher, um es richtig zu machen oder nicht? Müssen wir jetzt unbedingt so einen blöden Beamer haben oder nicht? Kann man nur so arbeiten? Wie machen wir es richtig? Was ist die angemessene Kleidung? Wie lang soll es gehen? Was ist die richtige Musik? Vielleicht tun wir uns auch zu gern mit diesen Fragen beschäftigen, weil die Kernfrage eigentlich dann unberührt bleibt. Das ist die Frage vom Herz. Es ist interessant, in dem Gespräch, wo Jesus mit dieser Frau, mit dieser Samariterin am Brunnen gehabt hat, kommt es genau auch auf die Frage der Anbetung. Wo die Frau plötzlich merkt, dass der Mann da einen Prophet ist und mehr weiss, als ihr eigentlich lieb ist, kommt sie genau mit dieser Frage, wie tun wir richtig anbeten? Was ist die richtige Form? Ist ganz spannend, wie sie da plötzlich abschwenkt, weil sie merkt, dass sie ein Prophet ist. Ich lese da Johannes 4, Vers 19 und 20. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus, wer macht's richtig? Wo ist es richtig? Wer hat die richtige Form? Wer macht es so, wie es Gott gefällt? Jesus gibt eine unglaublich spannende Antwort, die eigentlich mit dieser Frage zusammenhängt. Hat Gott Interesse an Formen? Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Und jetzt kommt es spannender im Vers 23 und 24 im Johannes 4. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Habt ihr gemerkt, da steht nichts von Bibel drin. Nichts von Liederbüchern. Nichts von Stehen oder von Knündeln. Und dann habe ich mir so überlegt, gibt es eigentlich irgendeine direkte Anweisung in der Bibel, wie man richtig arbeitet? Muss man da stehen? Muss man jodeln? Muss man Popmusik singen? Muss man Kirchenlieder singen? Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich denke, die Wendung von Wahrheit und Geist, die geht viel, viel weiter und viel, viel tiefer als die Formfragen. Aber ich gebe zu, es ist einfacher, es ist schneller, Man kann auch viel besser streiten über Formfragen. Aber wenn wir uns jetzt fragen, ehrt die, also ich hoffe, es ist richtig botanisch, dass das vor Zizi ist und ohne eine Tulpe, welche von diesen beiden ehrt Gott mehr? Ja, die haben unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen. Die eine ist da grün, das spricht mich noch mehr als das Braun da. Welche ehrt Gott mehr? Genau, die richtige Frage. Was hat entschieden? Der Geschmack? Oder sie ist echt? Oder weiss auch nicht was? Genau. Aber vor allem unsere Empfindung hat entschieden, sage ich jetzt einmal. Es gefällt uns besser. Es ist kühler. Aber eigentlich müssen wir doch sagen, beide ehren Gott in ihrer Art unglaublich. Beide erzählen von der Größe von Gott. Und sie machen nicht einmal etwas. Sie fragen sich nicht, mache ich es richtig? Sie sind. Und das ist der Punkt von der Arbeitung, finde ich, der zentrale. Nicht tun, sondern sein. Arbeitung hat zuerst mit sein zu tun, dann mit tun. Der grosse Unterschied von der Schöpfung und den Menschen ist der, dass sich die Forzitien nicht entscheiden kann, ob sie zur Ehre von Gott existiert oder nicht. Sie ist es einfach zur Ehre von Gott. Sie ist eine blendende oder eine Tulpe. Sie ist ein sichtbarer, ein farbiger, ein individueller Ausdruck von der Größe Gottes zu seiner Ehre. Sie entscheidet sich nicht. Gott hat aber den Menschen so geschaffen und der Mensch kann sich und soll sich und muss sich auch entscheiden. Wann will er arbeiten? Wem will er dir geben? Nicht auch ein Büsi. Ich weiß nicht, ob ihr Büsi gerne habt oder nicht. Das Büsi entscheidet, welche Maus das sie frisst. Oder in welchem Garten das sie ihr Häufchen macht. Im eigenen oder im Fremden. Und die Katzen schon mal kann, wissen, sie machen es lieber in der fremden Gärte. Und am liebsten dann, wenn das Beet frisch gemacht ist. Ob man die mögen oder nicht. Aber die Katze kann sich nicht entscheiden dafür, ob sie ein Lob Gottes ist, sondern sie ist ein vierbeiniges Lob Gottes. Aber Gott hat den Menschen geschaffen, dass er sich kann und muss entscheiden. Wem gebe ich dir? Und darum ist das letzte Ziel vom menschlichen Leben, sich zu entscheiden, zur Ehre von Gott zu leben, zur Ehre von Gott zu sein, ihn anzubeten. Als Geschöpf sind wir das schon. Ich denke, jeder Arzt müsste eigentlich an Gott glauben, oder? Weil der Mensch eigentlich in seiner wunderbaren Art, in seiner einmaligen Kompliziertheit, eigentlich zur Ehre von, der von Gott, Leute kann man es eigentlich fast nicht mehr sagen, oder? Das ganze Universum, die ganze Schöpfung ruft ja förmlich nach der Ehre von Gott, nach dem Lob Gottes. Und gleich muss sich der Mensch entscheiden. Menschen fragen nach Formen, Gott fragt nach dem Herz. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie ist wichtiger als du. Das heisst, Anbetung ist nicht an eine Form gebunden, aber vielmehr an eine Lebenseinstellung. Es ist zum Beispiel interessant, dass Jesus gerade nachher eigentlich sagt, zwar verhüllt, wenn er sein Leben versteht, was er den letzten Sinn auch von sich selber, von seinem Leben auffasst. Johannes 4, Vers 34 sagt er, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Er sagt, meine Nahrung. Das ist seine Lebensgrundlage. Anders formuliert sagt er einfach, meine Lebensgrundlage ist, den Vater anzubeten. Meine Lebensgrundlage ist, zur Ehre von Gott zu leben. Aber eben das gar nicht der Geist und in der Wahrheit. Wir sind uns sicher ein, dass Jesus wie kein anderer erfüllt war von der göttlichen Wahrheit und vom göttlichen Geist. Und darum geht es in der Anbetung primär nicht um Formen, sondern zuerst einmal, sondern es geht um mein Herz. Gehört mein Herz Jesus? Ist es erfüllt von dem Geist? Ist es erfüllt von der göttlichen Wahrheit? Ganz spannend und in anderer Form formuliert der Paulus im Epheserbrief, im Kapitel 1, Vers 13 und 14, wo er sagt, Und nun habt ihr auch die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind. Zu welchem Zweck? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Christsein, wenn sich ein Mensch für Jesus Christus entschieden hat, wenn er sein Leben Jesus gegeben hat, wenn er Vergebung von seiner Schuld empfangen hat, hat er sich eigentlich, auch wenn er es vielleicht selber noch nicht merkt, und das braucht vielleicht manchmal ein ganzes Leben, bis man es merkt, hat er sich entschieden, dass sein Leben eine Anbetung soll sein. Dass sein Leben ein Lob Gottes soll sein. Das ist Berufung, das Christsein, das ist der letzte Sinn vom Menschsein. Das letzte Ziel, das innerste Ziel vom Menschsein und vom Christsein. Ich lebe zur Ehre von Gott. Zuerst als Berufung, als Sie und dann natürlich auch in der Praxis als Du. Und darum kommt Anbetung von Herzen. Das ist jetzt zwar auch ein Bild von einer Form, aber es soll jetzt einfach als Beispiel dienen. Zuallererst geht es also um die Anbetung um mein Herz. Wem gehört mein Herz? Von was ist es erfüllt? Von der göttlichen Wahrheit, von seinem Geist? Wem will es dir geben? Wem will es anbeten? In jedem Bereich von meinem Leben. Will ich Jesus auch mit meinem Geld anbeten? Oder nur am Sonntagmorgen mit Liedern? Will ich ihn mit meinem Umgang, mit meiner Sexualität anbeten? Will ich ihm dir geben? Mit meiner Zeit, in all meinen Lebensbereichen. Es geht also nicht zuerst um die Gebetsform, sondern um, wie die Wahrheit mich prägt. Und das ist ein Kampf, der sich von A bis Z durch die Bibel zieht. Wem gehört das Herz von dem Menschen? Wem gehört es? Es gibt also einen biblischen Begriff, er tönt zwar ein bisschen altertümlich, aber um das geht es eigentlich bei Anbetung. Wer hat ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber? Und das war die Frage, die Gott Adam und Eva gestellt hat. Darum ist der Baum gestanden, wo wir finden, wir hätten dann wahrscheinlich nicht gemacht, dann wäre alles ja ordentlich geblieben. Aber Gott hat gesagt, Menschen sollen und sie müssen sich entscheiden, ob sie freiwillig mit einem ungeteilten Herz mir dir geben wollen oder nicht. Und sie haben nicht wollen. Und das zieht sich durch bis zum Abraham, bis zum Volk Israel. Der Kampf ums Herz, wenn wir die ganze Geschichte der Könige anschauen, ist das immer wieder die zentralste Frage. Wer ist der Mann, wer ist die Frau, die mit einem ungeteilten Herz an Gott glaubt, ihm will dienen, ihn liebt? Stellvertretend steht ja eigentlich da, für den Kampf ums ungeteilte Herz Jesus selber und die Versuchung. Ist ja ganz spannend auch, was Anbetung und Versuchung von Jesus miteinander zu tun haben. Im Lukas 4, Vers 5 bis 8 heißt, da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir die Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Es ist um die Frage gegangen von einem ungeteilten Herz Gott gegenüber. Und das sind die wahren Anbeter, sagt Jesus. Der Vater sucht die wahren, die echten. Und die echten sind die, die nicht zuerst nach Formen fragen, sondern das Herz im Vordergrund stehen. Alle Formen, die wir haben, können letztlich, wenn sie Gott wirklich sollen, dir geben, können letztlich nur ein Ausfluss von unserem Herz sein. Wenn sie das nicht sind, werden sie Gott nicht dir geben, egal wie wunderschön das es tönt. Davon bin ich überzeugt. Wie ist es um Samuel gegangen, wo er den König hat salben sollte? Gott hat ihm gesagt, schau, die Menschen kümmern sich vor allem um das, was man sieht, was man erzählen kann. Und man kann gut finden oder nicht, aber Gott schaut das Herz an. Erfüllung mit dem Geist und der Wahrheit heisst nicht nur erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit seiner Wahrheit, sondern auch erfüllt echt von ganzem Herz. Und darum ist Anbetung ja eigentlich ganz eng verknüpft mit der ersten Liebe. Und darum, das erste Gebot muss ja etwas zu tun haben mit Anbetung. Das erste Gebot ist ja eigentlich der Inbegriff von das höchste Gebot von der Anbetung. Du sollst den Herr, den Gott, lieben. Mit allen schönen Liedern. Mit der wunderbaren Technik. Möglichst eine halbe Stunde. Steht dort alles nicht. Aber was steht? Du sollst den Herrn, den Gott lieben, von ganzem Herz, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Was nichts anderes heisst, mit einem ungeteilten Herz sich ganz Gott hingeben. Wir können uns auch fragen, warum sollen wir nicht lügen? Warum sollen wir im Alltag nicht betrügen? Warum sollen wir im Alltag vergeben? An Menschen, die uns zu Leid gewerkt haben. Jetzt finden wir einen Haufen gute Begründungen, ja, dass das gesellschaftliche Leben nicht gehindert wird, dass wir unter Vertrauensbasis haben können, damit irgendwie man kann offen sich begegnen und liebevoll. Das ist alles super. Aber eigentlich geht es nicht um das. Bei all diesen Geboten geht es ja eigentlich nur um die Frage, wem will ich dir geben damit, wenn ich sie halte? Es geht um ein ungeteiltes Herz. Es geht nicht darum, ob etwas unmoralisch ist oder nicht in erster Linie, sondern weil wir uns entschieden haben, zur Ehre von Gott zu leben. Und das kann manchmal hart sein. Da haben wir über die ganze Zeit zu Leid gewerkt. Da schneidet mich jemand immer. Da mobbt mich jemand. Da ist jemand böse zu mir. Jemand hat mich zutiefst verletzt, vielleicht über Jahre. Wie komme ich zu dem Punkt, dass ich sagen kann, ich möchte ihm vergeben? Vielleicht möchte man zuerst gar nicht. Aber dann heisst es vielleicht zuerst mal gehorsam zu sagen, ich möchte eigentlich Gott ehren. Ich will es im Moment noch nicht. Aber Herr, hilf mir, dass ich zu deiner Ehre kann vergeben und loslassen. Wir haben uns entschieden, ungeteilt zur Ehre von Gott zu leben. Und darum will ich vergeben. Darum will ich lieben. Und darum will ich Gebot halten. Und ich glaube, dass alle anderen Motivationen schlussendlich werden im Sand verlaufen. Die werden unser Leben nicht verändern, wenn wir nicht zum Ziel haben, dass es meine Berufung ist, mein Leben, mit einem ungeteilten Herz, ganz offen zu sein für Gott und zu seiner Ehre eigentlich zu leben. Darum eben in allem Gott dir geben. Ist noch spannend. Korinther, das ist ja so eine Gemeinde, die unglaublich viel nach Formen gefragt hat. Wie machen wir es richtig, wie machen wir es falsch? Ein Beispiel davon war das Götzenopferfleisch. Dürfen wir jetzt das, kann man das als Christ verantworten, kann man es nicht? Paulus, ihm sind die Fragen nicht so wichtig, aber er hat eine andere wichtige Sache, die auch mit der Anbetung zu tun hat, gesagt. 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr esst oder trinkt, oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Das ist spannend. Also ich glaube auch, ich wäre auch der Typ gewesen, der dann irgendwann entschieden hat, ja, das geht nicht und so, das kann man nicht verantworten. Aber er sagt einfach, was ihr immer ihr esst oder trinkt oder macht, das macht zur Ehre von Gott. In allem soll die Ehre von Gott Triebfeder sein. Das war mir wichtig, bevor wir vielleicht zu dem kommen, was ich schon darauf gewartet haben. Weil ich davon überzeugt bin, auch wenn wir natürlich Menschen sind und wir sind Killer irgendwo und wir brauchen ein Stück weit Formen, wir brauchen unseren Stil, das ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Aber das Wichtigste ist das Herz. Anbetung ist mehr als eine Gebetsform. Und wenn sie nicht im Herz verankert ist, nützt auch die Gebetsform eigentlich nichts oder sie ehrt Gott nicht. Aber es ist auch wichtig, sich über die Gebetsform Gedanken zu machen, aber eben wichtig auch, dass wir das Leben an sich zur Ehre von Gott, dass das Leben an sich Anbetung ist und unser Alltag soll eine Anbetung sein, auch ein Stück weit ein bisschen unterscheidet von dem, wenn wir sonst von Anbetung reden oder dem Begriff, der sich sonst durchgesetzt hat, so ein bisschen in der moderneren Zeit von Lobpreis quasi. Einfach als Gebetsform. Ich finde die wichtig. Und ich glaube, die muss ihren Platz haben. Warum? Weil, wenn wir fragen danach, dass alles letztlich zur Ehre von Gott ist, ist es auch wichtig, dass wir uns auch im Gebet, auch in Gebetsformen, nicht ständig um uns selber drüllen. Also, wenn wir bitten, und denke ich auch mindestens zu 50%, wenn wir danken für etwas, drüllen wir uns eigentlich schlussendlich um unser Leben, um uns selber. Wir haben Anliegen, auch wenn wir dafür danken und für sie bitten, wir haben Anliegen, wir haben Wünsche, wir möchten gern, dass das und das anders wird. Wir möchten gern, dass das und das passiert. Aber wenn wir wirklich jetzt im Lobpreis oder Anbetung als Gebetsform uns Gedanken machen, ist es wichtig. Warum? Weil es dann eigentlich nur um Gott geht und seine Ehre. Und darum ist es wichtig. Darum glaube ich, muss es Platz haben. Soll es Platz haben im Gottesdienst? Aber eben, Musik und Technik ist viel weniger wichtig als das, dass es unser Wunsch ist. Weil das wird das letzte Ziel sein, das wird die ganze Ewigkeit wird bestimmt werden von der Ehre von Gott. Und das wird nicht langweilig sein, wie könnte der Himmel langweilig sein, wenn die Natur schon so interessant und abwechslungsreich ist. Aber sie wird bestimmt werden vom Lob von Gott. Es ist interessant, dort, wo Menschen zusammenkommen in der Offenbarung, die gerettet sind, was machen sie? Was machen die Ältesten der Offenbarung vor dem Thron von Gott? Sie beten da. Sie geben Gott dir. Und darum denke ich, ist Anbetung wichtig, weil sie eigentlich Gott selber ins Zentrum rückt, weil sie Gott selber gross macht. Weil wir damit auch einen sichtbaren Ausdruck geben, wir wünschen uns, auch in unserer Schwachheit, in unserer Unvollkommenheit, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, dass der Gott, der Jesus Christus geschickt hat, dass der soll geehrt werden. Dass er über allem steht. Dass seine Ehre zuerst kommen darf. Und darum, vielleicht ist das eben auch eine Form, aber eigentlich, wenn ich in eine Gebetszeit gegangen oder auch in einer Gebetsstunde, dann finde ich zum Beispiel, dass der erste Platz immer soll der Anbetung gehören. Und das ist vielleicht jetzt auch eine Form, und ich kann sich jetzt totlaufen, ich weiss es. Aber einfach auch zum Zeigen, wir sind zusammen, weil wir Gott dir geben wollen. Ihn gilt es zu preisen in allen Schwierigkeiten. Er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In Leben und in Tod. In Höhen und in Tiefen. Und ihm werden wir zuerst dir geben. Und der Vater sucht ja auch Menschen, die ihn wirklich im Geist und in der Wahrheit arbeiten, die ihm mit dem Herz dabei sind. Der Vater sucht, ist ja interessant, wie das Jesus sagt. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Das gefällt Gott. Wie gesagt, in der Form müssen wir uns und dürfen wir uns entscheiden. Und ich finde einfach, es muss immer ein Ausdruck vom Herz sein, das sollte auch klar geworden sein. Und ich finde, wenn die Bibel keine Vorgaben macht, müssen wir auch keine machen. In der Form, sage ich, sind wir frei. Aber wir sind natürlich alle irgendwo ein bisschen verortet, oder? Und darum müssen wir auch nicht Sachen machen, die wir gar nicht wollen. Weil das wäre keine Anbetung, wenn wir Sachen machen, die wir gar nicht wollen. Es wäre aber auch keine Anbetung, wenn uns der Wunsch im Herz wäre, etwas zu tun. Und wir machen es nicht, wie wir denken, was denkt der andere darüber? Wir müssen die Fragen für uns klären. Wichtig sein, dann ist Gebetshaltung. Die Anbetung ist unser Lebensinhalt. Und dann, wie tun wir Gebetsformen gestalten? Das ist für mich unterschiedlich nach Kultur oder unserer Persönlichkeit. Das kann das Grönland anders sein, das Alaska. Und wenn ein Jodler so Gott will anbeten, dann soll er doch das machen. Wenn aber auch jemand möchte aufstehen, dürfte er das hoffentlich auch machen. Ohne, dass er mit Blick abgestraft wird. Die innere Haltung ist das Wichtigste. Aber auch der Ausdruck von der inneren Haltung soll der inneren Haltung entsprechen. Nicht, dass man einfach etwas macht, weil es quasi modern sind oder muss sein. Und ich bin auch froh, dass es Hilfsmittel gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt persönlich für mich jetzt einfach auch Gott in der Stille probiere anzubeten, dann werde ich unglaublich schnell sprachlos. Da bringe ich ein paar Sätze zusammen und dann ist irgendwo fertig. Und ich finde es so schön, dass Gott die Gabe von der Musik geschenkt hat, wo sich dann auch Menschen, die begabt sind, manchmal Stunden und ganz lange Zeit überlegt haben, irgendwie Vers und Töne zusammenzubringen, um Gott dir zu geben. Und darum sind das wichtige Hilfsmittel in der Gebetsform, Musik. Oder auch die Bibel. Bibeltext lesen, Psalmen, die von Gott inspiriert sind. Anbetungstext oder vielleicht Text und Gedicht, wo Christen vor uns schon vor Jahrhunderten sich Mühe genommen haben, sich lang zu überlegen. Und die Zeit, dann bin ich irgendwie überfordert, wenn ich jetzt quasi in einer Gebetszeit für mich Gott anbete, dann bin ich froh, wenn ich manchmal zurückgreifen kann. Vielleicht auf ein Lied, auf ein Gedicht, auf Text von der Bibel, wo eigentlich genau das auf den Punkt bringt, wo ich im Herzen eigentlich möchte, aber ich bringe es irgendwie nicht raus, wenn mir die Worte fehlen. Oder Körpersprache, je nach Typ. Oder Ritual, wie Gottesdienst aus Abendmahl, wo ein Ort soll sein von der Anbetung. Vielleicht zum Schluss ein paar Fragen, die ich noch wichtig finde zu diesem Thema. Wir können ja lange darüber reden, aber eben wichtig ist mir längst mehr geworden bei diesem Thema, um den Kern zu reden von der Anbetung. Und da ist das Herz. Es geht um ein ungeteiltes Herz. Und manchmal, glaube ich, gibt es ein bisschen einen Anbetungsminderwertigkeitskomplex. Wenn ich das so sagen darf. Man fühlt sich schlecht, weil man sich nicht so frei fühlt oder man nicht das macht, was man heute macht oder das wir nicht so gerne haben oder was auch immer. Aber ich glaube, um das geht es nicht. Darum die Frage, es geht um den Kern, ums Herz. Ist mein Herz, oder ich meine, ob das ist oder nicht, aber habe ich Sehnsucht danach, wünsche ich mir, dass ich mit einem ungeteilten Herz in dieser Welt lebe, ein ungeteiltes Herz Jesus gegenüber. Dass ihm alles darf gehören. Dass in allem soll seine Ehre und seine Grösse durchkommen. Inwiefern habe ich Anbetung als Lebenshaltung und sie schon verinnerlicht? Oder klebe ich immer vor allem an Formen? Oder schiebe ich vielleicht auch Formen vor, weil ich irgendwie gar nicht möchte, dass mein Herz berührt wird? Habe ich mich heute entschieden, zu Ehre von Gott zu leben und auch so zu handeln? Dann, wenn es um Gebetsformen geht, bin ich auch grosszügig zu anderen und zu mir. Dass die anderen dürfen sich selber sein, aber auch ich darf mich selber sein. Dass wir da grosse Liebe zueinander haben, aber auch Grosszügigkeit, eine Offenherzigkeit. Dann die Frage, bin ich frei, um mich selber, auch in der Gebetsform der Anbetung, bin ich wirklich frei? Ich habe das Gefühl, da klemmt es die in alle Richtungen. Einfach vielleicht aus Angst. Oder weil man denkt, ich mache es ja nicht richtig. Oder ich mache es nicht so, wie man es da macht. Nochmal Schluss, der Vers von Paulus, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, also eigentlich alles, das tut zur Ehre Gottes. Und vielleicht jetzt gut, vielleicht einmal auch über das Thema von der Arbeit, vom geteilten Herz, mit jemandem zu reden und mit jemandem zu beten. Dann schnappt euch doch jemanden und lasst den Tag nicht einfach so dran vorbeigehen. Ich möchte noch beten.